Sie hat schon über 100 Jahre auf dem Buckel. Sie ist die älteste Partei des Landes, eine der ältesten Parteien Europas und ist im Moment so beliebt wie seit Jahrzehnten nicht. Aber diese Partei hat schon sehr viel erleben müssen. Sie erlebt auch jetzt gerade wieder sehr, sehr viel. Und ihre Spitzenleute, die werden reihenweise in den Knast gesteckt.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Das Land, von dem ich spreche, das ist die Türkei. Und die Partei, von der ich spreche, das ist die CHP, die zu Deutsch so ungefähr übersetzt die Republikanische Volkspartei der Türkei. Wie gesagt, sie ist die älteste Partei des Landes und hat insofern schon eine Menge erlebt, ist im Grunde ja die Partei des Staatsgründers Atatürk und hat viele, viele Jahre, man kann eigentlich sagen jahrzehntelang, in der Türkei regiert. Gleichzeitig ist sie aber auch immer wieder hart bekämpft worden und wurde 1980 sogar verboten. In diesem Jahr, 1980, da ist in der Türkei etwas passiert, was dem Land eigentlich bis heute in den Knochen steckt und worüber wir eigentlich nochmal dringend reden müssen. Da wollen wir heute anfangen, im Jahr 1980. Heute in einer Stunde History geht es nämlich um den türkischen Militärputsch vor 45 Jahren.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, Matthias.
Ich grüße dich auch.
Aber bevor es nach Ankara, nach Istanbul und Izmir geht, geht's jetzt erstmal nochmal ganz kurz, fangen wir an mit Lübeck. Einverstanden?
Jawohl.
Da geht's nämlich bald zu euch rauf in den hohen Norden. Da kommen wir vorbei für eine Stunde History live im Kolosseum. Schöner Club bei euch und zwar genau am 1. Oktober. Es geht dann um die Anschläge damals in Paris, im Bataclan und im Stade de France vor genau 10 Jahren, 2015. Und wenn ihr da dabei sein wollt, ne, am 1. Oktober in Lübeck, dann schaut vorbei auf deutschlandfunknova.de, da könnt ihr euch anmelden.
Und wenn ihr gerade dabei seid, 2 Wochen später sind wir endlich wieder im Humboldt-Forum in Berlin und da freuen wir uns schon sehr drauf. Es geht um die Macht- und Powerfrauen der Hohenzollern, also der Preußen, am 15. Oktober. Es geht los um 19 Uhr und ihr könnt euch ebenfalls wieder anmelden unter deutschlandfunknova.de.
Das also im Oktober, Lübeck und Berlin willkommen. Jetzt haben wir aber September und vor 45 Jahren wurde in der Türkei geputscht. 1980, Matthias, war es soweit, nachdem, jetzt mal wieder sehr grob zusammengefasst, die 1970er Jahre super turbulent waren in der Türkei.
Ja, 5 Jahre vor dem Putsch, da kam es zu einer, sagen wir mal, politischen Wende. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Bülent Ecevit von der CHP, der wurde abgelöst von Süleyman Demirel. Das war der Chef der Gerechtigkeitspartei AP. Mhm. Aber Demirel brauchte unter anderem einen Koalitionspartner und fand ihn in der islamistisch ausgerichteten Heilspartei und bildete mit ihr die Nationale Front. Bei der nächsten Wahl trat er wieder an und mit Ach und Krach gelang es ihm nochmal wieder eine Regierung zu bilden.
Die politischen Verhältnisse, kann man also vielleicht knapp zusammenfassen, waren in der Türkei ziemlich instabil geworden. Ne? Also jeder suchte nach Partnern, keiner konnte richtige Mehrheiten bilden, die Parteien und die Regierung wechselten eigentlich ständig.
Ja, so ist es und es wurde noch immer instabiler, denn es kam zu Abweichlern im Parlament und zu Fraktionsübertritten. Das hat der ehemalige Ministerpräsident Ecevit ausgenutzt und wiederum Demirel gestürzt. Aber nur ein Jahr später war es genau andersrum. Demirel stürzte Ecevit. Also man kann sagen, die politische Situation, die war nun wirklich äußerst kompliziert. Und auch wirtschaftlich befand sich die Türkei in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Die Handelsbilanz wies ein Defizit von etwa 5 Milliarden Dollar aus. Das Land hatte knapp 30 Milliarden Dollar Auslandsschulden. Die Inflation betrug 100% und die Arbeitslosenquote lag bei 15%. Mhm. Einzig stabil und für das Überleben mancher Familien sicher sehr wichtig waren die Überweisungen von den damals sogenannten Gastarbeitern aus Deutschland, die jährlich knapp 2 Milliarden Dollar in die Türkei überwiesen.
Was die Türkei zu diesem Zeitpunkt aber auch ausgezeichnet hat, Matthias, vielleicht kann man sogar sagen, das geht bis heute so ein bisschen weiter, war, dass die Gesellschaft ziemlich krass gespalten war, auch zwischen den Parteien, die du erwähnt hast, die CHP mittendrin. Und das ist dann eben auch ziemlich übel zuging in der Türkei.
Also man muss sagen, das waren bürgerkriegsähnliche Zustände. Es standen sich rechte und linke Gruppierungen unversöhnlich gegenüber. Aber auch innerhalb der Linken, da gab es schwere Auseinandersetzungen. Schätzungen gehen heute von etwa 5000 Toten aus, die vielfach Opfer von Mordanschlägen wurden. Und das alles kam bei einem Prozess vor dem Militärgericht in Ankara heraus, bei einem Verfahren gegen die Gruppe Revolutionärer Weg. Und jetzt, man glaubt es kaum, da gab die Verteidigung zu, dass 5.388 politische Morde von dieser Gruppierung begangen worden.
Die Verteidigung wohlgemerkt.
Genau.
Jetzt haben wir ja gesagt, 1980 folgt dann auf diese politische Instabilität ein Militärputsch. Weil, was machte das Militär dann 1980?
Ja, die haben im Grunde genommen reagiert wie zu erwarten. Generalstabschef Evren sprach von Anarchie, Zitat, die unter der vernichtenden Faust der türkischen Streitkräfte zerquetscht würde. Und dann fuhr er fort, der Türkei eine glückliche Zukunft zu prophezeien, wenn, Zitat, die türkischen Streitkräfte Sicherheit geschaffen haben. Das war natürlich eine unverhohlene Drohung. Und in den ersten Monaten 1980 wurden wieder viele Mordanschläge verübt. Und im Juli 1980 gab es ein regelrechtes Massaker an den Aleviten, einer islamischen Glaubensrichtung, bei der knapp 60 Menschen starben und 200 verletzt wurden. Diese Attentatsserie hat die Militärs dazu bewogen, am 12. September 1980 zu putschen.
Und dieser Militärputsch, der sollte wirklich wie ein Orkan durchs Land ziehen und die Türkei für immer verändern. Was damals so passiert ist, 1980, vor jetzt 45 Jahren, das erzählt uns jetzt für eine Stunde History Christine Werner.
Es ist noch dunkel draußen, als am 12. September 1980 in der Türkei Panzer durch die Straßen rollen. Im Morgengrauen übernimmt das Militär die Macht.
Also seit heute früh, 4 Uhr, kontrollieren Truppenverbände und gepanzerte Fahrzeuge die Straßen der Türkei. Ein Ausgehverbot für die Bevölkerung besteht. Zahlreiche Verhaftungen sind vorgenommen worden, so der gestürzte Ministerpräsident Demirel und ebenso Oppositionsführer Ecevit. Die wurden in ein Militärlager nahe der Ägäishafenstadt
In den Jahren davor gibt es heftige Unruhen. Das Land ist pleite, linke und rechte Gruppen kämpfen gegeneinander. Nach dem Putsch verlaufen die Fronten anders. Das Militär verfolgt Kritiker, Oppositionelle und Linke. Hunderttausende Menschen werden festgenommen, viele gefoltert, etliche hingerichtet. Gewerkschaften und Parteien werden verboten, so auch die CHP.
Die Cumhuriyet Halk Partisi, die Republikanische Volkspartei, ist die älteste Partei der Türkei. Ohne sie und ihren Gründer Mustafa Kemal gäbe es die Republik Türkei nicht.
Also erst einmal zurück an den Anfang, ins Jahr 1923. Bis dahin ist das Gebiet der Türkei Teil des Osmanischen Reichs. Als das Osmanische Reich nach dem Ersten Weltkrieg zerfällt, gründet Mustafa Kemal im September 1923 die CHP.
Mustafa Kemal wird später Atatürk genannt, Vater der Türken. Sein Ziel ist eine türkische Nation.
Atatürk ruft schon einen Monat später die Republik Türkei aus und krempelt mit Hilfe der CHP das Land um. Er schafft die bisherigen Herrschaftsformen Sultanat und Kalifat ab und die arabische Schrift. Verbietet orientalische Kopfbedeckungen, begrenzt den Einfluss der Religion, führt ein neues Rechtssystem ein. Es werden aber auch Menschen vertrieben und ermordet, Minderheiten unterdrückt, Aufstände niedergeschlagen. Atatürk sagte:
Ich werde mein Volk an der Hand führen, bis seine Schritte sicher sind und bis es seinen Weg kennt. Dann wird es seinen Führer frei wählen und sich selbst regieren können.
1938 stirbt Atatürk. Die CHP regiert bis 1950 alleine. Dann erst gibt es in der Türkei eine demokratische Wahl mit mehreren Parteien. Die CHP verliert diese Wahl. Sie ist auch danach überwiegend in der Opposition und positioniert sich immer mehr Mitte-Links.
Nach dem Verbot 1980 durch das Militär wird die CHP 1992 wieder gegründet. Sie versteht sich seitdem als sozialdemokratische Partei und kämpft für eine demokratische Türkei.
2002 kommt die AKP an die Macht, die Partei des jetzigen Präsidenten Erdogan.
Genau, Erdogan verspricht zwar auch Demokratie, später schränkt seine Regierung aber die Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit ein, die Unabhängigkeit der Justiz wird beschnitten, Kritiker inhaftiert und sogar die parlamentarische Republik abgeschafft. Erdogan kann als Staatspräsident durchregieren.
Die CHP wird zur größten Oppositionspartei. 2019 wird der CHP-Politiker Ekrem İmamoğlu überraschend zum Oberbürgermeister von Istanbul gewählt. Und 2024 ist die CHP der große Gewinner bei den Kommunalwahlen.
Dann kommt der 19. März 2025. An diesem Tag postet Ekrem İmamoğlu ein Video auf seinem Instagram-Account. Man sieht ihn in seinem Ankleidezimmer, er bindet sich eine Krawatte um und sagt in die Kamera:
Wir haben es hier mit Tyrannei zu tun, aber ich werde mich nicht beugen. Die Nation soll wissen, dass ich standhaft bleiben werde. dass ich weiter gegen diese Person und ihren Missbrauch unseres Staates kämpfen werde.
Vor der Tür warten hunderte Polizisten auf ihn. Imamoglu wird verhaftet. Die Regierung wirft ihm Korruption, Amtsmissbrauch und Unterstützung von Terrorismus vor.
Die CHP sagt, alles politisch motiviert. Erdogan will seinen stärksten Konkurrenten ausschalten. Denn Ekrem İmamoğlu soll bei den nächsten Wahlen 2028 gegen Erdogan antreten. Bei einer Verhaftung dürfte er aber nicht kandidieren. Die CHP wählt ihn trotzdem zum Präsidentschaftskandidaten. Zehntausende protestieren für seine Freilassung. CHP-Chef Özgür Özel tritt im Juni in Deutschland auf dem SPD-Parteitag auf und ist kämpferisch.
Wir sind hoffnungsvoll, weil die demokratischen Kräfte in der Türkei auf dem Vormarsch sind. Wir sind hoffnungsvoll, weil das Volk mit wachsender Stimme nach Demokratie ruft.
Anfang Juli sind nach Medienberichten 17 CHP-Bürgermeister in Haft sowie mehr als 250 Parteimitglieder.
Der Militärputsch 1980, die Türkei von nun an unter der Herrschaft von General Kenan Evren, und das sollte sie 9 Jahre lang immerhin bleiben. Diesen Militärputsch und die Zeiten danach wollen wir noch mal etwas besser verstehen lernen, und zwar mit Günter Seufert. Er ist Türkei-Kenner und hat bei der Stiftung Wissenschaft und Politik das Zentrum für angewandte Türkei-Studien gegründet. Hallo Herr Seufert.
Hallo Herr Dichmann.
Ich hätte zu Anfang noch mal ein Kenan Evren-Zitat für Sie, Herr Seufert, nämlich folgendes. Die Vaterlandsverräter, die die demokratische Ordnung und Einheit des Vaterlandes zerstören wollen, werden ihre verdiente Strafe erhalten. Die erhabene türkische Nation wird bis in alle Ewigkeit noch viele Feiertage froh und glücklich feiern unter der Sicherheit, die die türkischen Streitkräfte geschaffen haben. Also ich finde, da stilisiert sich jemand als Retter und regelrecht als Erlöser der Türkei mit einer vermeintlich einfachen Motivation, die Ordnung wiederherzustellen. War das tatsächlich das Ziel dieses Putsches?
Man muss ihm zugutehalten, dass die Beendigung des Chaos und die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung damals eines der Ziele der Generäle war, von Herrn Evren war. Und dass es wohl auch das Ziel ist, was dem Staatsstreich die meiste Legitimation bei der Bevölkerung verschafft hat. Aber auch, was Sie sonst angesprochen haben, nämlich, dass er sich als Retter präsentiert, auch das ist ein zweites Ziel des Staatsstreiches gewesen, nämlich nicht nur von Herrn Evren, sondern von der gesamten Militärkaste damals. Der Putsch wurde ja ausgeführt im Rahmen der militärischen Ordnung, also der Befehlskette. Es war kein Obristenputsch von untergeordneten Offizieren. Mhm. Also, dass diese ganze Militärkaste sich langfristig einen Einfluss auf die Politik sichern wollte und auch gesichert hat, weil sie der Annahme war, dass die zivile Politik dazu nicht in der Lage ist.
Ein wichtigen Punkt, den Sie aber gerade angesprochen haben, Herr Seufert, ist, dass dieser Putsch in der Bevölkerung durchaus Rückhalt hatte, weil die Zustände vorher so schlecht waren?
Die Zustände vorher waren sehr schlecht. Wir hatten nicht nur eine ausgewachsene Wirtschaftskrise, wir hatten seit 1977 schon, also schon 3 Jahre vorher, gewaltsame Auseinandersetzungen vor allen Dingen zwischen Linken und Rechten. 1977 hatten wir zum Beispiel 231 Tote, 1978 832 Tote und vom Januar bis September 1979 sogar 1982 Tote. Mhm. Und bis zum September 1980 selbst, also in 1980, hatten wir fast 3000 Tote. Also es waren wirklich bürgerkriegsähnliche Zustände. Und das erklärt, dass direkt nach dem Putsch, als noch nicht klar war, was danach kommen würde, wirklich die Leute sich gegenseitig in den Armen lagen und auch Freudentränen vergossen haben, dass diese Zeit vorbei ist.
Ist die Frage, wie lange diese Freudentränen geblieben sind? Die Militärs haben das Land wirklich mächtig umgemodelt nach dem Putsch. Was würden Sie sagen, aus heutiger Sicht waren die einschneidendsten Eingriffe?
Die einschneidendsten Eingriffe waren die wohl bis dahin, also bis damals 1980, schwersten Menschenrechtsverletzungen, die die Türkei je erlebt hat. Wenn man nur ein paar Zahlen nennen will, also es gab 650.000 Festnahmen, es gab jede Menge 299 Todesfälle in den Gefängnissen, es gab viele Fälle von Foltern. Fast 400.000 Leuten wurde der Reisepass entzogen. Es gab Massenentlassungen aus dem öffentlichen Dienst. Es gab 14.000 Aberkennungen der Staatsbürgerschaft. Wir hatten 30.000 politische Flüchtlinge im Ausland. 24.000 verbotene Vereine. Und so geht es weiter. Alle Parteien wurden aufgelöst. Mhm. Also wir wissen ja, dass der Putsch von 1980 der dritte Staatsstreich in der Türkei gewesen ist. Und im Unterschied zu den beiden vorhergehenden Staatsstreichen, der erste 1960 und der zweite 1971, hat dieser dritte Staatsstreich wirklich nicht nur die Regierung aufgelöst und nicht nur die Regierungspartei mit einem Verbot verlegt, sondern darauf gezielt, das gesamte politische Leben der Türkei eigentlich lahmzulegen und danach praktisch die politische Landschaft vollkommen neu und im Sinne des Militärs zu konstruieren.
Dazu gehört wahrscheinlich auch die 1982 dann verabschiedete neue Verfassung der Türkei, die, das muss man vielleicht mal auch sagen, mit einigen Änderungen wohlgemerkt, aber im Grunde bis heute in Kraft ist. Was war an dieser Verfassung neu?
Ich würde erst noch mal, wenn Sie erlauben, zurückkommen zu der Frage, was die entscheidenden Maßnahmen der Militärregierung waren.
In Ordnung.
Weil das mit der Verfassung eng zusammenhängt.
Ja.
Es ging, wie gesagt, nicht nur um die großen Menschenrechtsverletzungen oder diese andauernde Entpolitisierung der Gesellschaft, von der ich gesprochen habe, die sich ja niedergeschlagen hat, wie gesagt, im Verbot aller Parteien, im Verbot von Berufsverbänden, im Verbot von NGOs, in der Engführung des politischen Prozesses. Man kann sagen, dass mit der Verfassung, und das sind wir schon bei der Verfassung, ja, eigentlich alle politischen Rechte der Staatsbürger unter Vorbehalt gestellt worden sind. Es gibt also keine absolute Geltung der politischen Rechte in der Türkei seit dieser Zeit. Was aber auch wichtig ist, ist, dass mit dem Putsch und mit der Verfassung praktisch dann eine kulturelle Konterrevolution eingeleitet worden ist. Weil das Militär, das immer aufgetreten ist und auch den Putsch begründet hat noch damit, dass es nicht nur darum geht, das Chaos zu beseitigen, sondern auch, dass es auch darum geht, praktisch die Idee Atatürks von der Verwestlichung der türkischen Nation dadurch zu schützen, dass man gegen explizit religiöse Kräfte vorgeht, also den politischen Islam zurückbringen will. Das war eine der Begründungen für den Putsch.
Ja.
Was wir aber danach sehen, ist, dass das Militär und die Militärregierung islamische Inhalte praktisch übernommen haben in die offizielle Kultur- und Bildungspolitik, um so eine radikalisierte politische Jugend ein Stück weit zu entpolitisieren. Das heißt, wir hatten, nachdem wir vor dem Putsch eine islamistische Bewegung von unten hatten, hatten wir nach dem Putsch eine also von der Militärregierung angeleitete und später von den zivilen Regierungen zwangsläufig übernommene Islamisierung der Gesellschaft von oben, was auch, glaube ich, eine der entscheidendsten Maßnahmen oder einschneidendsten Maßnahmen der Militärregierung war.
Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist diese Islamisierung von oben gemacht worden, um der Islamisierung von unten zuvorzukommen?
Jein, beides. Also es ging einmal darum, einen islamischen Diskurs oder islamistischen Diskurs, der in der Gesellschaft einen bestimmten Widerhall gefunden hatte, weil die islamistische Partei ja am Wachsen war, wenn auch noch auf bescheidenem Niveau, und damit praktisch diesen Diskurs die Spitze zu brechen, dass man Teile von ihm übernimmt und aber den Islam dazu nutzt, praktisch aus den Türken fromme Staatsbürger zu machen, die der Regierung vertrauen und wissen, dass die Politik bei der Regierung in den besten Händen ist. Mhm. Es ging aber auch darum, generell den Islam zu nutzen als ein Gegengift gegen linke Bewegungen und vor allen Dingen auch gegen die kurdische Bewegung, weil natürlich die kurdische Bewegung damals schon dabei war, sich zu organisieren. Die PKK zum Beispiel, die wir heute noch kennen, ist 3 Jahre vor dem Putsch entstanden und gegründet worden. Und es ging also auch darum, die Kurden, die ja damals noch stärker als heute in sehr traditionellen Verhältnissen gelebt haben, über einen islamischen Diskurs erneut an den Staat zu binden.
Kenan Evren, um zu dem nochmal zurückzukommen, Herr Seufert, bleibt dann bis 1989 als Präsident im Amt. Wie endet diese Präsidentschaft?
Diese Präsidentschaft endet damit, dass ein neuer Präsident gewählt wird und Herr Evren sich auf das Altenteil zurückzieht und dann im türkischen Touristenort Marmaris der Malerei frönt und eigentlich bis zu seinem Lebensende nicht juristisch belangt wird.
Was für ein Präsident folgt auf ihn? Bleibt die Herrschaft unter den Militärs oder sehen wir dann einen Politikwechsel?
Ja, wir sehen einen Politikwechsel. Ich hatte vorhin kurz auf die vorhergehenden Putsche bereits hingewiesen. Und da ist auch ein Unterschied jetzt des Putsches von 1980, dass der Putsch war, der praktisch die längste Phase der Militärherrschaft in der Türkei, nämlich über 3 Jahre eingeleitet hatte. Die beiden vorhergehenden Putsche, da hatte die Militärherrschaft beim ersten Putsch 1,5 Jahre gedauert und der zweite Staatsstreich, das war gar kein Militärputsch, sondern ein Memorandum des Militärs, was dazu geführt hat, dass die Regierung zurückgetreten ist und dann praktisch ein Technokratenkabinett sich gebildet hat. Also da hatten wir keine so lange Unterbrechung des politischen Prozesses wie nach 1980. 1983 im November gab es dann die ersten Parlamentswahlen und im Dezember hat dann Turgut Özal als neuer Ministerpräsident unter der Staatspräsidentschaft von Kenan Evren die zivile Regierung übernommen.
Günter Seufert war das für uns in 1 Stunde History über den Militärputsch 1980 und seine Folgen, seine Konsequenzen auch für das Land bis heute. Danke fürs Gespräch, Herr Seufert. Jetzt war und ist die Türkei, kann man wirklich sagen, ja nicht irgendein Land, ne? Heute über 80 Millionen Einwohner, geostrategisch interessant zwischen Europa und Asien gelegen, eng mit uns und mit dem Westen verpartnert und immerhin schon sehr lange NATO-Mitglied. Also Matthias, dieser Putsch, über den wir heute sprechen, 1980, den wird die ganze Welt beobachtet haben. Er hat nicht irgendwie einfach so im luftleeren Raum stattgefunden.
Ja, und das Wunderbare ist, es gibt wie immer Gerüchte und harte Fakten. Also klar ist, dass einige NATO-Länder in der Zeit des Putsches über die OECD massive Wirtschaftshilfe organisiert haben. Zudem gab es Militärhilfe und die Einrichtung eines türkisch-amerikanischen Gremiums, so eine Art Verteidigungsrat zur Abstimmung von gemeinsamen Militärprojekten oder der Stationierung von US-Einheiten in Ostanatolien. Soweit ist das alles unstrittig. Mhm. Strittig hingegen ist ein Hinweis auf eine echte Unterstützung der USA für den Putsch. Dem damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter soll nach diesen Gerüchten die Nachricht mit dem Satz "Unsere Jungs haben es gemacht" überbracht worden sein und das ist vermutlich nicht richtig.
Also zumindest Can Dündar sagt, dass das nicht richtig ist. Dem kann man häufig glauben, dem Mann. Hier in Deutschland, Matthias, 1980, ja, da sind wir ja, waren zu diesem Zeitpunkt, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, ja schon hunderttausende Türkinnen und Türken angekommen als sogenannte Gastarbeiter mitsamt ihrer Familien. Also wird dieser Putsch auch hier in Deutschland genau beobachtet worden sein.
Ja, und er hatte auch vor allem erhebliche Auswirkungen, ist natürlich genau beobachtet worden, denn nun gab es nicht nur Arbeitsmigranten, sondern eben auch politische Flüchtlinge. Und die größte Gruppe stellten die Kurden. Und sie konnten sich auf den Asylparagraphen des Grundgesetzes berufen, das natürlich auch mit Erfolg, weil sie zweifelsohne an Leib und Leben bedroht waren. Einige Zahlen verdeutlichen das aus der Türkei. 650.000 Festnahmen, 210.000 Prozesse, 517 Todesurteile, von denen 89 vollstreckt wurden. Alles das nach dem Putsch. Viele blieben übrigens langfristig in Deutschland. Sie und ihre Nachkommen leben heute unter uns.
Die Türkei war von diesem Putsch 1980 also schwer mitgenommen worden. Aber, das haben wir ja vorhin auch schon geklärt, die Militärherrschaft sollte schließlich ändern und die Türkei sich wieder einmal verändern. Die Jahre nach dem Putsch wollen wir jetzt besprechen mit Maros Reinkowski. Er ist Islamwissenschaftler und Turkologe an der Uni Basel. Hallo, Herr Reinkowski.
Hallo.
Vielleicht schauen wir zuerst einmal nochmal, Herr Reinkowski, auf die Rolle des Westens, wenn Sie dabei wären. Ja, die Türkei war und ist NATO-Mitglied und die meisten NATO-Partner scheinen jedenfalls kein Problem mit dem Putsch gehabt zu haben, weil sie weiter fleißig Wirtschafts- und Militärhilfe geleistet haben. Warum war das so?
Ja, weil man die Türkei als geostrategischen Partner sah, nicht vor allem in der Rolle der Innenpolitik, sondern man sah die Türkei als ein südöstliches Bollwerk der NATO. Mhm. Und man muss sich die Gesamtsituation vor Augen führen. 1979, also wenige Zeit vor dem Putsch im September 1980, kam es ja zum Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan. Das sah man als eine große Bedrohung für die Position des Westens am Golf. Später hat sich das dann gezeigt, dass diese Befürchtungen deutlich übertrieben waren, aber aus der damaligen Position kann man das durchaus verstehen. Und es kam zum Verlust eines ganz wichtigen Partners des Westens, nämlich des Irans unter dem Pahlavi-Regime, also unter dem Schah. 1979 kommt es zur Revolution in Iran, also beginnt 1978, aber ist 1979 abgeschlossen. Mhm. Khomeini kommt dann in die Macht. Und ein ganz klar antiwestliches Regime wird in Iran begründet. Und umso mehr stieg der Wert der Türkei und umso mehr waren wir bereit, auf gewisse Einschränkungen, in Anführungszeichen, in der demokratischen Kultur in der Türkei zu verzichten.
Wenn Sie sagen, man war bereit, diese Einschränkungen eben in Kauf zu nehmen, Gehört unter Mann dann nochmal besonders die USA, also in diesem Konglomerat aus NATO-Partnern, haben die USA für die Türkei eine besondere Rolle gespielt?
Ganz klar, weil die Bindung an den Westen war für die Türkei ab den 1950er Jahren primär über die USA definiert. Die USA waren der entscheidende strategische Partner. Das Bündnis mit der Europäischen Union war eher lose und natürlich oft auch von identitätspolitischen Erschütterungen geprägt. Mhm. Also man wollte ja eigentlich Mitglied in der Europäischen Gemeinschaft, später Union werden. Das gelang nie und insofern war da immer auch ein relativ hohes Frustrationspotenzial vorhanden. Die Beziehungen zu den USA waren von gewissen Erschütterungen, kurzfristigen Unterbrechungen abgesehen, eigentlich immer sehr gut bis in die 2000er Jahre hinein.
Man hat diesen Putsch also in Kauf genommen, weil man Angst hatte vor einer anti-westlichen Regierung mehr oder weniger in der Türkei, hat eben aber auch in Kauf genommen, dass die Demokratie hart eingeschränkt wurde. Wir haben über die Parteiverbote mit Ihrem Kollegen Seufert vorhin schon gesprochen, das Ende des politischen Lebens eigentlich in der Türkei. Nur Herr Reinkowski, nach und nach kommt es dann ja wieder zu Parteigründung und Neugründung und Wiedergründung in der Türkei. Das heißt, dieses politische Leben hat irgendwie, ja, wurde wiederbelebt?
Ganz richtig, geht natürlich in Etappen vor sich. Also 1983 kommt es ja wieder zu den ersten Parlamentswahlen, also ungefähr 3 Jahre nach dem Putsch, mit 2 von dem Militär aus der Retorte geschaffenen Parteien, die sehr wenig Erfolg haben bei den Wählern, aber eben einer von Turgut Özal, einer wichtigen Figur der 1980er und frühen 1990er Jahren gegründeten Partei. Dann kommt es zu einem Referendum 1987, das Politikverbot eigentlich für die führenden Politiker wird aufgehoben durch das Referendum, sonst hätte es bis 1992 Bestand gehabt. Also man kann sagen, ab 1987 ist eigentlich die Oberaufsicht des Militärs über die Politik ja relativ weit zurückgedrängt worden. Die Republikanische Volkspartei, die Sie erwähnt haben.
Die CHP, genau.
Genau, die wurde allerdings erst 1992 wieder gegründet. Aber sie ist damit bis heute eigentlich die Partei, die von der Republikgründung an bis heute existiert. Mhm.
Jetzt war dieser Putsch ja überhaupt erst passiert, weil das Land vorher im politischen Chaos versank und sich die Extreme breit gemacht hatten, wenn ich es mal arg vereinfachen darf, weil säkuläre und religiöse, progressive, konservative, linke, rechte, Republikaner, Ultranationalisten einfach nicht mehr zueinander fanden. Hat sich das in dieser neuen Parteilandschaft irgendwie aufgelöst oder setzten sich die gleichen Konflikte eigentlich einfach fort?
Also man kann sagen, dass die Parteilandschaft im Wesentlichen ab den späten 1980er Jahren wieder so ist, wie sie vorher war. Das heißt, wir haben eine radikale Rechte, also die Nationale Bewegungspartei, die führende Person ist hier Alparslan Türkeş. Dann haben wir das islamistische Spektrum, das von Necmettin Erbakan vertreten wird. Eine, sagen wir, rechtszentristische Parteienlandschaft, eine linkszentristische eben, dafür haben wir die CHP jetzt wieder, die entscheidende Partei, also die Republikanische Volkspartei. Aber es gibt gewisse Änderungen. Die eine Änderung besteht darin, dass eben dem Militär daran gelegen war, die radikale Linke auszulöschen mit dem Putsch. Das ist ja auch gelungen. Es gibt von 1983 eigentlich keine nennenswerte, deutlich linke Partei mehr, sondern diese Funktion wird eigentlich von kurdischen oder kurdennahen Parteien ab 1990 übernommen. Mhm. Das ist die eine entscheidende Änderung. Die zweite entscheidende Änderung, dass es zu einer Zersplitterung kommt, sowohl unter den rechts- als auch den linkszentristischen Parteien. Das heißt, Süleyman Demirel, der eine wichtige Figur war schon vor 1980, hat eine eigene Partei, aber eben auch Turgut Özal mit seiner Mutterlandspartei. Diese beiden Parteien konkurrieren sich gegenseitig. Es kommt auch zu einer Zersplitterung im linkszentristischen Lager. Teilweise haben wir 3 sozialdemokratische Parteien um 1990 herum. Und das bedeutet eine gewisse Schwächung sozusagen des politischen Zentrums. Es kommt hinzu, dass das Militär eigentlich einen Plan hat, die Linke auszulöschen oder sozusagen zu unterminieren, indem man eine neue, man nannte das damals türkisch-islamische Synthese anstrebt. Also eine kontrollierte Förderung einer, könnte man sagen, islamischen Identität in der Überzeugung, dass man damit auch dem islamistischen Lager das Wasser abgraben kann. Mhm. Und das geht gründlich daneben. Also es führt eigentlich eher dazu, dass die Politik, die das Militär betreibt in den 1980er und 1990er Jahren, zu einer Stärkung des islamistischen Lagers beiträgt.
Führt das in letzter Konsequenz zu inzwischen Jahrzehnten Herrschaft der islamistischer irgendwie auch geprägten AKP?
Ganz richtig, weil ein Grundfehler des Militärs war, Das Militär wollte ja mit dem Putsch von 1980 garantiert keinen Fehler mehr machen. Also 1960 gab es ja vorher schon mal einen Putsch, 1917 eine Art von Intervention. Und 1980 ließ sich das Militär ja besonders viel Zeit. Also man ließ sich 2 Jahre Zeit, bis es eine Verfassung gab. Man ließ sich 3 Jahre Zeit, bis man wieder überhaupt Parteien zuließ. Und ein Problem, ein Grundproblem des Militärs ist, dass sie eine sehr mechanistische Vorstellung von Gesellschaft hatten und von Politik hatten. Und sie glaubten, wenn sie an diesen 2, 3, 4 Schrauben drehen würden, dann würden sie eine Art von Idealeinstellung finden können. Dazu gehörte auch, dass sie eben 1997 in einer Art von sogenannten postmodernen Putsch die damalige führende Partei unter Necmettin Erbakan, die Wohlfahrtspartei, von der Macht verdrängten. Und diese sozusagen Verdrängung von der Macht hat sicherlich auch mit zum Aufstieg der AKP beigetragen, weil sozusagen die Wahlbevölkerung den Eindruck hatte, dass eben sozusagen ihre Meinung nicht vom Militär ernst genommen wird. Und umso mehr führte das eben zu diesem großen Wahlerfolg der AKP 2002, der ersten Wahl, in der die AKP die klare Mehrheit im Parlament gewinnt und bis heute natürlich ungebrochen an der Macht weiter fortexistiert.
Dieser irgendwie innere Widerspruch zum Militär, den Sie jetzt auch beschrieben haben, Herr Reinkowski. Ich habe mal einige Zeit aus Istanbul berichten dürfen und was ich erstaunlich fand, war, dass gefühlt jeder, den ich getroffen habe, zumindest in Erzählung, ein Familienmitglied hatte, das während der Militärherrschaft im Gefängnis gesessen hatte oder polizeilich registriert wurde oder einen Prozess oder irgendwelche Hausdurchsuchungen mitmachen musste. Dieser Militärputsch 1980, hat er das Land traumatisiert?
Also ich glaube, es kommt auf das Milieu an, von dem Sie sprechen. Sie sprechen natürlich jetzt von dem urbanen, man könnte sagen, liberalen bis linken Milieu, das natürlich in Großstädten wie Ankara und Istanbul stark vertreten ist. Ich denke, für andere Teile, sagen wir mal, diejenigen, die beim Militär beschäftigt waren, diejenigen, die auf dem Land lebten, war dieser Militärputsch keine so starke Einschränkung. Aber natürlich das intellektuelle Milieu, also Künstler, Intellektuelle, Universitätsangehörige, Journalisten, all diejenigen Personen, die in einer großstädtischen Gesellschaft eine starke Rolle spielen, für die war der Putsch von 1980 ein verheerendes Ereignis. Und es gab ja auch eine umfangreiche politische Migration, Fluchtbewegung aus der Türkei nach Europa, in die USA und so weiter. Das heißt, für dieses großstädtische Milieu, mit dem Sie wahrscheinlich konfrontiert waren, mit dem Sie gesprochen haben, war der Putsch von 1980 wirklich traumatisierend. Und es ist ja lange Zeit, ich glaube, das hat jetzt wirklich seit den 2010er Jahren abgenommen, gab es lange Zeit die feste Überzeugung im linksliberalen Milieu der Türkei, dass es 2 Grundübel der türkischen Republik war. Die autoritäre, kemalistische Reform der Türkei, ohne die Bevölkerung mit einzubinden, in den 1920er und 1930er Jahren und der Putsch von 1980. Denn das Argument war immer gewesen, wir sehen jede 10 Jahre einen Putsch, das unterbricht sozusagen die Entwicklung einer vitalen politischen Kultur. Wenn wir einmal sozusagen von dieser ständigen Unterbrechung durch politische Putsche befreit sein würden, dann würden wir uns auch in Richtung einer liberalen Gesellschaft bewegen. Nun haben wir eigentlich ja keinen erfolgreichen Putsch mehr gesehen seit 1980. Und leider bewegt sich die Türkei eben nicht in Richtung einer Liberalisierung, sondern eben ganz klar in Richtung einer Autokratie, beziehungsweise man müsste eigentlich schon fast sagen einer Diktatur heute.
Maurus Reinkowski war das für uns hier in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Reinkowski.
Gerne.
Der Militärputsch, die Jahrzehnte zuvor und die Jahre danach, die Geschichte der Türkei und wer war immer mittendrin? Die CHP. Zu der wir jetzt nochmal ganz speziell kommen wollen, die sich über diese lange Geschichte hinweg, das muss man wohl, glaube ich, auch klar sagen, auch immer wieder verändert hat. Matthias, anfänglich kann man denken, war sie ja eben die Staatsgründerpartei, die Atatürk-Partei und wird für ja, Republik, Nationalismus und Religionsfreiheit gestanden haben.
Ja, und ganz sicher haben ganz, ganz viele CHP-Mitglieder das auch richtig gefunden und sind eben dafür auch eingestanden. Und lange Zeit war auch die Parteiführung auf diesem Kurs. Nach dem Putsch gab es mehrere, ich sag mal, konkurrierende Linksparteien in den 1990er 90er Jahren gab es Parteizusammenschlüsse und Abspaltungen, sodass die politische Linke gespalten war. Und die CHP wandte sich in diesem Prozess mehr und mehr von ihrer linken Programmatik ab und schlug eher nationalistische Töne an. Dieser Prozess drehte sich noch einmal 2010 und seither ist die CHP wieder auf einem eher, sagen wir mal, sozialdemokratischen Kurs.
Das sind so diese vielen Wechsel und Wandlungen der CHP über die Jahrzehnte. Im Moment aber, Matthias, ist sie ja wirklich im Umfragehoch, ne? Also bei den Türkinnen und Türken ganz hoch im Kurs. Was jetzt wiederum paradoxerweise dazu führt, dass sie auch ins Visier der türkischen Behörden geraten ist.
Ja, das werden wir gleich nochmal näher betrachten und auch erfahren. Aber es hat natürlich sehr viel mit den nächsten Präsidentschaftswahlen in der Türkei zu tun. 2028 muss sich Amtsinhaber Erdogan oder ein anderer Kandidat der AKP zur Wahl stellen. Und das wird offenbar kein Spaziergang, denn es gibt einen aussichtsreichen Kandidaten der CHP, Ekrem İmamoğlu. Der ist sehr populär, Oberbürgermeister von Istanbul bis zu seiner Absetzung und Inhaftierung im März 2025. Das war offenbar eine abgekartete Aktion. Manche sprechen sogar von einem Staatsstreich. Die CHP nominierte Ekrem İmamoğlu übrigens trotzdem zum Präsidentschaftskandidaten.
Also die Partei Atatürks, lange staatstragend in der Türkei, dann verboten im Militärputsch, zersplittert und machtlos in den 90ern. Und Nullerjahren feiert jetzt ein Revival, könnte man sagen. Die CHP ist zurück mit, sagen wir, eher sozialdemokratischer Ausrichtung und einem Spitzenpersonal, das extrem beliebt ist in der Türkei. Aber, Matthias hat es ja schon angerissen, die Widerstände sind groß. Besprechen wir nochmal alles in Ruhe mit unserem Korrespondenten in Istanbul, mit Christian Buttgereit. Grüß dich, Christian.
Hallo Markus, grüß dich.
Lass uns doch dann aber nochmal ganz kurz mit dem Militärputsch anfangen, denn mit dem haben wir eben heute auch den Podcast, die Sendung begonnen, Christian. Mit und nach dem Putsch wurde die CHP erstmal verboten, diese bis dahin ja so große, wichtige, eben oft staatstragende Partei. Spielt das so in ihrer heutigen DNA noch irgendwie eine Rolle?
Ja, ich sag mal, dieses Verbot, das ist natürlich schon lange her und nur die älteren Parteimitglieder, denen ist das wirklich noch so richtig klar, was das hieß damals. Aber diese Angst, verboten werden zu können oder dass die Existenz der Partei irgendwie gefährdet ist, die gibt es jetzt wieder. Diese Erinnerung an die Zeit in den 80ern, die dürfte also wacher sein denn je, denn gut 100 Jahre nach ihrer Gründung ist die CHP tatsächlich wieder in ihrer Existenz bedroht. Wiewohl, muss man sagen, seit dem Verbot in den 80ern nicht mehr. Und das begann im März vergangenen Jahres. Im Mittelpunkt der Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu. Mhm. Er hatte dreimal gewonnen gegen Kandidaten von Erdogans Partei AKP. Ihm wurde dann aber sein Universitätsdiplom aberkannt. Er gilt ja als stärkster Herausforderer von Staatspräsident Erdogan bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Aber Präsident darf man nur werden, wenn man einen Hochschulabschluss hat. Dann wurde er festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Offiziell geht es da um Korruptionsvorwürfe, also etwa um die Manipulation von Ausschreibungen. Außerdem wird ihm vorgeworfen, die Terrororganisation PKK unterstützt zu haben. An die politische Vertretung zumindest sich Erdogan ja im Moment selber ein bisschen ranwanzt, um ja offiziell Frieden zu schließen mit den Kurden. Aber das ist eine andere Geschichte. Also eine Anklageschrift gegen İmamoğlu gibt's noch nicht. Aber die Kritiker sagen, diese Vorwürfe, die sind völlig konstruiert.
Es wird ja aber wahrscheinlich auch gegen İmamoğlu so hart vorgegangen. Du hast es ja eben beschrieben, weil er eben so beliebt ist. Kannst du uns das vielleicht erstmal nochmal erklären? Warum sind İmamoğlu, aber eben auch die CHP als Ganzes denn wieder so beliebt geworden, nachdem sie ja lange relativ ja blass dastanden in der Türkei?
Genau, es gab ja einen Vorgänger von İmamoğlu, der eben auch immer gegen Erdogan oder gegen andere Kandidaten angetreten ist, aber immer verloren hat bei den Präsidentschaftswahlen. Und die Partei, die dümpelte so bei den Parlamentswahlen vor sich hin. Und dann gab es eben mit dem Ekrem İmamoğlu einen Bürgermeisterkandidaten in Istanbul, der relativ jung war, der auch jetzt kein reiner roter linker Sozialdemokrat war, sondern schon aus bürgerlich daherkam, der auch zum Beten in die Moschee geht. Also er hat seine Wurzeln am Schwarzen Meer. Das ist eine konservative Region, aus der auch Erdogan stammt. Und der ist aber mit einem Bauunternehmen in Istanbul sehr erfolgreich geworden und ist dann eben in dieser Stadtverwaltung auch aufgestiegen. Und er verkörperte für viele Türken so einen Neuanfang. Also auch konservativ denkende Menschen hatten ihn damals als Oberbürgermeister gewählt. Mhm. Und die CHP hat mit ihm ganz große Hoffnung verbunden. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, dass es vor einem Monat hieß, İmamoğlu sei zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ja, das ist er worden, aber an einem anderen Fall. Dabei ging es darum, dass er einen Staatsanwalt bedroht haben soll. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig, so wie andere gegen ihn auch. Aber es steht trotzdem noch ein Politikverbot im Raum, wenn diese Urteile so bestätigt werden würden. Das wäre dann letztendlich das politische Ende von Ekrem İmamoğlu, selbst wenn er wieder freikäme.
Auch für konservative Wählerinnen und Wähler scheint er interessant zu sein. Er steht für einen Neuanfang, hast du gerade irgendwie gesagt. Kannst du uns aber noch so ein paar politische Botschaften und Inhalte mitgeben? Wofür steht die CHP auch mit İmamoğlu so in den letzten Jahren und Monaten?
Ja, sie steht auf jeden Fall für einen europafreundlicheren Kurs, was zum Beispiel Bürgerrechte, Menschenrechte anbelangt, Rechtsstaatlichkeit. Das sind ja Dinge, wo sie auch den Finger immer wieder in die Wunde legt. Man muss aber auch sagen, die CHP, sie wird ja oft mit der SPD verglichen oder als sozialdemokratisch bezeichnet. Da kann man sagen, na ja, das hinkt vielleicht ein bisschen, weil die CHP ist, wie alle türkischen Parteien, muss man wohl sagen, sehr nationalistisch. Sie ist aber eher die nationalistische Alternative eben zu der religiös-konservativen Partei von Staatspräsident Erdogan. Und der koaliert ja nun wiederum mit einer rechtsradikalen Partei, quasi den Vertretern der Grauen Wölfe. Die CHP ist also eher linksliberal-bürgerlich und sie ist großer Unterschied eben zu Erdogan, säkular. Sie sagt, Religion ist okay, ist Privatsache, aber das ist nichts, wo der Staat sich einmischen sollte oder wo die Religion sich in den Staat einmischen sollte.
Jetzt haben wir ja gerade schon ausführlicher eben über Ekrem İmamoğlu gesprochen, aber es gab auch andere CHP-Politiker und Bürgermeister, die so in den letzten Monaten festgenommen wurden. Dann gab es Gerichtsprozesse, immer wieder auch Durchsuchungen und Razzien in Parteigebäuden. Ist das da der Erfolg der CHP, der ihr zum Verhängnis wird?
Ja, das hat sicherlich was damit zu tun. Und zwar begann das eigentlich bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr. Da erhielt die CHP landesweit die meisten Stimmen. Erstmals wieder seit 1977. Außerdem konnte die CHP zahlreiche Hochburgen der AKP von Staatspräsident Erdogan gewinnen. Erdogan sprach daraufhin von einem Wendepunkt. Allerdings nicht so, wie man sich das vorstellen könnte, dass er sagt, ich ändere meine Politik oder ziehe mich allmählich selbst zurück. Nein, er ließ viele dieser neuen Bürgermeister absetzen oder sogar verhaften. Das betrifft nicht nur die Bürgermeister, sondern auch deren Umfeld. Und das dauert noch an. Mhm. Natürlich lässt Erdogan diese Menschen nicht verhaften, sondern die türkische Justiz, die ja angeblich unabhängig ist.
Jetzt hast du das ja gerade schon angedeutet. Es ist die Justiz, die es macht, nicht Erdogan selbst. Jetzt ist nur Erdogan eben ein Präsident in der Türkei, der das Land seit Jahren autokratisch umformt. Das muss man, denke ich, so sagen, egal ob man sich jetzt zu seinen Befürwortern oder zu seinen Kritikern zählt. Also Recep Tayyip Erdogan hat das Sagen in der Türkei. Inwieweit kann man denn jetzt aber handfest belegen, dass diese Schikanen gegen die CHP wirklich aus seiner Feder stammen?
Ja, das ist mal schwer zu belegen. Das ist tatsächlich auch das Problem, was die Opposition hat, was die CHP auch hat. Es sind zum Teil so viele Verfahren. Also nehmen wir mal Özgür Özel, das ist der Parteivorsitzende der CHP. Das ist er noch nicht lange. Da gibt es mehrere Geschichten, aber die eine ist eben, dass er 44 Strafverfahren am Hals hat. Das ist rekordverdächtig, sagen türkische Medien. Das gab es in der Geschichte noch nie. Und bei diesen Strafverfahren bleibt immer ein bisschen was hängen. Selbst wenn die Anklagen im Sande verlaufen, selbst wenn vielleicht gar keine Anklageschriften am Ende geschrieben werden. Aber irgendwas bleibt hängen und das hängt eben auch so ein bisschen bei der Bevölkerung. Vielleicht ist ja doch was dran. Bei İmamoğlu geht es ja viel um Korruption, da sind viele Dinge in der Stadtverwaltung, viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen, viele Mitarbeiter, die natürlich ihm untergeben sind, aber die er vielleicht ja auch nicht von vorn bis hinten im Griff hat, aber für die er eigentlich verantwortlich ist. Da stellt sich natürlich schon die Frage, vielleicht ist ja doch mal irgendwas passiert, dass da jemand bestochen wurde und am Ende wird er dafür eben in die Verantwortung genommen. Also das ist so ein wenig zu greifender Bereich und man kann natürlich sagen, okay, der Staatsanwalt, der diese Ermittlung führt, ist in der Regel derselbe. Er gilt eben als Erdogan nah. Staatsanwälte und Richter, die sich anders verhalten als die Regierung, das wünschen, die sitzen dann nicht mehr abends bei der Racketafel in Istanbul, sondern die werden nach Ostanatolien versetzt. Mhm. Also da gibt es natürlich schon Auffälligkeiten, aber vielleicht nicht unbedingt Beweise.
Jetzt wäre unterm Strich aber, Christian, ein Politikwechsel, muss man ja auch so sagen, in der Türkei war wirklich ein Wahnsinn, weil Erdogan regiert jetzt in verschiedenen Formen ja im Grunde seit über 20 Jahren und schmiedet ja auch Pläne bis in die 2030er Jahre hinein. Glaubst du, dass die CHP trotz all dieser Stöcke zwischen den Beinen Chancen hat, einen Politikwechsel zu bringen?
Also sie müsste ja genaue Vorstellungen davon haben, wie das gehen soll und mit wem das gehen soll. Denn wenn man sich mal anschaut, wie die Chancen denn bei den kommenden Wahlen sind, die finden ja regulär erst 2028 statt, aber vorgezogene Wahlen sind in der Türkei fast eher die Regel als die Ausnahme. Mhm. Und es gibt ja immer Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zusammen. Also wenn es um das Amt des Staatspräsidenten ginge und der inhaftierte Istanbuler Oberbürgermeister İmamoğlu könnte antreten, dann sagt zum Beispiel eine Umfrage von Anfang August, würde İmamoğlu mit 56% deutlich vor Erdogan gewinnen. Bei den Parlamentswahlen wird es dann schwieriger. Da sehen viele Umfragen die CHP zwar vor der AKP. Allerdings muss man bedenken, dass Erdogans AKP ja eben mit der MHP, den Grauen Wölfen, regiert. Und wenn man die MHP-Stimmen dazu zählt zur AKP, dann liegt in den meisten Umfragen dieses islamistisch-nationalistische Lager vor. Aber wenn die CHP tatsächlich an die Macht kommen sollte, müsste sie überlegen, wer könnten die Koalitionspartner sein. Da gibt es die DEM, die pro-kurdische Partei, an die sich Erdogan aber jetzt sehr stark annähert. Es gibt ein paar Splitterparteien noch. Also sie müsste erstmal eine Mehrheit haben und dann könnte sie natürlich anfangen, so wie sie in Istanbul eben auch begonnen hat, die Verwaltung umzubauen, ihre eigenen Leute einzusetzen. Könnte sie das in anderen Städten auch tun? Sie hat es ja auch in Ankara vorgemacht. Sie hat es auch in anderen Städten vorgemacht, die die CHP gewonnen hat. Also das könnte natürlich schon eine Erneuerung im Land bedeuten, aber man muss auch bedenken, die Türkei ist eben auch nicht nur Izmir und Istanbul, die Türkei ist sehr ländlich geprägt, es gibt auch in der Fläche, wie man sagt, sehr viele große Städte mit sehr vielen Wählern und da ist die Bevölkerung doch eher konservativ, strukturell. Und dieser Spaltung, die wir jetzt in der Türkei auch schon erleben, ich sag mal eher zwischen dem mediterranen Südwesten und Westen und Inneranatolien, die wäre vielleicht dann ein Problem für die CHP quasi durchzuregieren, aber das ist sie für Erdogan im Grunde genommen in benannten Regionen, zum Beispiel entlang der Ägäisküste auch. Also die CHP hat ja vor vielen Jahren schon mal die Macht in den Händen gehabt, aber sie hat jetzt relativ geringe Chancen, dass es dazu wieder kommt, zumindest was die jetzigen Umfragen sagen.
Die CHP zwar vielleicht stark wie nie, aber am Ende doch nicht stark genug. Christian Buttgereit, unser Korrespondent in Istanbul mit ein paar Einblicken in die heutige Türkei. Danke dir, Christian.
Sehr gerne.
Was wir bisher heute nur am Rand erwähnt haben, ist übrigens ja, dass 1980 nicht der erste Militärputsch des Landes war und vor allem auch nicht der letzte, wenn man zumindest dem amtierenden Präsidenten glauben möchte. Matthias, nämlich 2016 gab es in der Türkei wieder einen Putschversuch.
Ja, aber im Gegensatz zu den vorherigen Versuchen ist der von 2016 aber wirklich gescheitert. Im Mai 1960 wurde die zunehmend autoritär agierende Regierung Menderes durch das Militär abgesetzt. Ein Komitee der Nationalen Einheit übernahm die Regierung. Im März 1971 erzwang der türkische Generalstab den Rücktritt der Regierung, weil sie angeblich für Anarchie und soziale Unruhen verantwortlich sei. Dann folgte der Putsch von 1980. Mhm. Im Februar 1997 folgte dann der nächste Putsch in Form einer politischen Intervention gegen die Regierung der Islamistischen Wohlfahrtspartei. Und dann eben der gescheiterte Versuch von 2016. Die Geschichte der modernen Türkei kennt also viele sehr unterschiedliche Regierungen, viele Umstürze und drastische Bestrafungen gegen tatsächliche oder vermeintliche Verursacher von Putschversuchen. Vielleicht sehen viele Türkinnen und Türken in Recep Tayyip Erdogan einen Garanten für Stabilität in der Regierung und wählen ihn vielleicht deshalb immer wieder.
Nur wie oft sie es dann wirklich noch tun werden, das können wir jetzt heute trotz einer Stunde History nicht beantworten. Ich kann euch aber immerhin noch sagen, zum Schluss, meine Lieben, worüber wir nächstes Mal sprechen werden. Danke dir, Matthias, für heute. Nämlich über etwas, was schon übel klingt, aber in historischer Realität noch unzählige Mal schlimmer war, als es sich bloß anhört. Nächstes Mal geht's nämlich um die Kartoffelfäule. Markus Dichmann ist mein Name. Schöne Woche euch und bis dahin macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.